Herzlich willkommen zur Audioführung durch die Ausstellung »Was niemals stirbt – Das Leben von Takashi und Midori Nagai«. Wir werden Ihnen in etwa 30 Minuten einen Überblick über die Inhalte geben. Takashi und Midori werden beide 1908 geboren. Takashi in der Region Shimane, der Ursprungsregion des Shintoismus, der in Japan einheimischen Religion. Seine Eltern führen eine ärztliche Praxis. Sie sind Nachkommen alter Samurai-Familien und erziehen ihre Kinder nach den traditionellen Lehren der Loyalität und des Mutes. Midori hingegen ist in Nagasaki geboren, in einer Familie der sogenannten verborgenen Christen. Darüber werden wir noch mehr erfahren. Was ist die gesellschaftliche Situation zu der Zeit? Japan hat sich zwischen etwa 1640 und 1850 von der Außenwelt isoliert, um das zuvor von zahlreichen internen Kriegen zerrüttete Land zu befrieden. 1853 dringt eine amerikanische Marineexpedition in die Bucht vor Tokio ein, um Handelsbeziehungen mit Japan und dessen Modernisierung zu erzwingen. Die Regierung willigt ein, sodass beispielsweise innerhalb von 40 Jahren über 11.000 Eisenbahnkilometer gebaut werden. Ein neues Bildungssystem mit Wissenschaftler- und Studentenaustausch mit den USA und Europa entsteht. Seit 1889 garantiert eine neue Verfassung unter anderem Religionsfreiheit, was sehr wichtig für die verborgenen Christen ist. Der Fortschrittsglaube bringt eine stark wissenschaftsorientierte und materialistische Mentalität hervor, die auch Takashi Nagai erfasst. Obwohl er ein Gespür für Musik und Poesie hat, stellt er während seines Medizinstudiums in Nagasaki fest: In meiner Schulzeit zog mich der Materialismus an. Als ich mit dem Medizinstudium begann, ließ ich mich davon überzeugen, dass der Mensch nichts als Materie ist. Für Seele und Geist war kein Platz. Es schien mir, dass es im Menschen nichts Verehrungswürdiges gab. Die Geister des Gewissens wurden in die Vergangenheit verbannt. Diese Sicht wird radikal in Frage gestellt, als sein Vater ihn wegen einer Erkrankung der Mutter dringend nach Hause telegrafiert. Takashi eilt heim. Seine Mutter lebt noch, doch sie kann nicht mehr sprechen. Aber ihr Blick auf Takashi ist so intensiv, dass dessen Menschenbild zusammenbricht. Später beschreibt er: Dieser letzte Blick meiner Mutter veränderte meine materialistische Lebensauffassung völlig. Ihre Augen sagten mir untrüglich, dass die Seele auch nach dem Tod fortbesteht. Meine Augen öffneten sich zum ersten Mal für die geistige Welt. Takashi sucht Antworten auf die existenziellen Fragen. Was ist der Sinn des Lebens, des Leidens, des Todes? Seine Vernunft ist offen, das heißt, immer bereit, bisherige Einsichten zu korrigieren, sobald sich in der Wirklichkeit etwas Wahreres zeigt. Dabei helfen ihm zunächst die Schriften des französischen Naturwissenschaftlers und christlichen Philosophen Blaise Pascal, zum Beispiel die Pensée, Gedanken. Takashi ist fasziniert von Pascal, weil für ihn der christliche Glaube, die menschliche Vernunft und die Naturwissenschaft nicht in einem Widerspruch zueinander stehen. Doch nach einer Weile will Takashi auch ganz praktisch am Leben der Christen teilhaben, um die Tragfähigkeit ihres Glaubens für sich selbst zu überprüfen. In dem Stadtteil Urakami, in dem sich die medizinische Fakultät von Nagasaki befindet, lebt auch die größte Christengemeinde Japans. Takashi mietet ein Zimmer bei dem Ehepaar Moriyama. Mit Bewunderung entdeckt er die Arbeit der Ordensschwestern in den Schulen und Kindergärten. Er sieht in den Gesichtern der Christen eine Hoffnung und Freude, die er selbst nicht hat, obwohl er sie sich so sehr wünscht. Wie kommt es, dass in Nagasaki Christen leben? Das erfahren wir auf Tafel 2. Es begann 1549, als Franz Xaver zusammen mit den ersten Kaufleuten in Japan eintraf. Im Zusammenleben mit den Japanern sieht er ihre hochstehende Kultur, tief verwurzelte menschliche Werte, einen hohen Bildungsstand und beeindruckende Gebräuche wie die Teezeremonie. Franz Xaver ist davon sehr angezogen und möchte den Japanern von Christus erzählen, dem einen Gott, der aus Liebe zu Menschen selbst Mensch geworden ist, um die Menschheit zu erlösen. Doch die japanische Sprache muss Franz Xaver erst noch lernen, damit er vermitteln kann, dass der christliche Gott ganz anders ist als die shintoistische Vorstellung der Kami, der Götter, die in der Natur leben. Auf Franz Xaver folgen zahlreiche andere Jesuiten, die sich der japanischen Kultur mit großer Zuneigung öffnen, zum Beispiel der Portugiese und Chirurg Luis de Almeida, dessen Vermittlung chirurgischer Techniken von den Japanern so anerkannt wird, dass sie ihm ein Denkmal setzen. Aus Italien kommt Alessandro Valignano, ein kultureller Brückenbauer, der unter anderem allgemeinbildende Schulen und eine Musikschule errichtet. Die Jesuiten treten mit den örtlichen Feudalherren, den Daimyo, in Beziehung. Einige von ihnen lassen sich taufen. Dazu gehört der heute selige Justo Takayama Ukon. Sein Lehen macht er zu einem Missionszentrum für die Ausbildung einheimischer Katechumenen und Priester. Der Daimyo Bartholomäus Umura Sumitada öffnet nach seiner Konversion den Hafen von Nagasaki für den Außenhandel und unterstützt mit den Einnahmen die Werke der Jesuiten wie Armenhäuser, Schulen und Kirchen. Dann aber schränkt die Regierung die Religionsfreiheit für Christen ein. Zwischen 1587 und 1640 werden 4 Edikte gegen sie erlassen und immer schärfer durchgesetzt. Auf großen Schildern wird zur Denunziation der Christen aufgerufen. Amtliche Kontrolleure kommen in die Ortschaften. Sie bringen die sogenannten Fumie mit. Das sind Metalltafeln, die Darstellungen Christi oder der Mutter Gottes zeigen. Die Menschen werden gezwungen, darauf zu treten, um so zu zeigen, dass sie keine Christen sind. Wer das nicht tut, wird schwerster Folter unterzogen oder hingerichtet. Zu den ersten Opfern dieser Verfolgung gehören Paul Miki und seine 25 Gefährten. Paul Miki war der erste japanische Jesuit. Er und seine Gefährten werden in Kyoto verhaftet. Man schlägt jedem von ihnen ein Ohr ab und zwingt sie, zu Fuß etwa 900 Kilometer nach Nagasaki zu laufen. In Nagasaki kreuzigt man sie auf einen Hügel, für alle Menschen weithin sichtbar. Die letzten Worte von Paul Miki am Kreuz sind diejenigen Christi: Vater, in deine Hände ergebe ich meinen Geist. Nach weiteren Verfolgungen schottet sich Japan schließlich 1644 von der Außenwelt ab. Die Christen leben fortan auf Inseln, in Waldgebieten oder in entlegenen Ortschaften als sogenannte verborgene Christen, Kakuri Kirishitan. Da alle Priester ermordet oder des Landes verwiesen sind, tauft ein Laie die Kinder. Sie erfahren den Glauben, Gebete und Heiligenleben durch ihre Familien. Papst Franziskus hat darauf hingewiesen, dass wir von den verborgenen Christen lernen können, was die christliche Identität ist, die wir durch die Taufe erhalten haben. Die ganze Gemeinschaft wird von einem Vorsteher geleitet, der diese Aufgabe jeweils an seinen erstgeborenen Sohn weitergibt. Dies ist die Familie Moriyama, also jene, bei der Takashi später sein Studentenzimmer mietet. Die Abschottung Japans endet erst 1849. Mit der Aufnahme von Handelsbeziehungen kommen aus dem Ausland Christen, auch Priester, nach Japan. Zu ihnen gehört Pater Bernard Petitjean, der 1863 in Uura eine Kirche errichten lässt. Er weiß von der Existenz der verborgenen Christen und umgekehrt hören diese, dass wieder Priester im Land sind. Auf dem Relief sieht man, was dann geschieht. Einige als Fischer verkleidete Frauen gehen heimlich in die Kirche in Uura und geben sich Pater Petitjean als Christen zu erkennen. Andere verborgene Christen folgen ihnen, sodass Weihnachten 1865 eine Messe mit 3400 Gläubigen gefeiert wird. Doch zu der Zeit gibt es für einheimische Christen noch keine Religionsfreiheit. Daher beginnt kurz darauf die sogenannte letzte Verfolgung der Christen von Urakami. 3400 von ihnen werden in eigens errichtete Lager deportiert und dort gefoltert. Unter den 1900 Überlebenden ist der Großvater von Midori, damals noch ein Jugendlicher. Erst ab 1873 ist die freie Religionsausübung auch den Japanern gestattet. Die verborgenen Christen kehren in ihre angestammten Gebiete zurück. In Urakami bauen sie eine kleine Holzkirche, die später der großen Backsteinkirche weichen wird. Tafel 3. Zurück zu Takashi. Er wohnt 1932 bei den Moriyamas und schließt sein Medizinstudium als Bester seines Jahrgangs ab. Darum soll er die Absolventenrede halten. Aber am Abend zuvor feiert er ausgelassen, kehrt zu Fuß im Regen nach Hause zurück und wacht am nächsten Morgen mit einer heftigen Mittelohrentzündung auf, die sich zu einer Hirnhautentzündung erweitert. Eine Operation rettet sein Leben, aber er wird auf einem Ohr taub. Das bedeutet, dass seine bereits vorgezeichnete Karriere als Internist jetzt dahin ist, denn man kann mit nur einem Ohr ein Stethoskop nicht benutzen. Wie reagiert Takashi? Er vermerkt: Zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich, dass ehrgeizige Pläne und der Traum von künftigen Ruhm sich in nichts auflösen können wie eine flüchtige Fata Morgana, die keine Substanz hat. Ich begann mir Gedanken darüber zu machen, dass ich ein Lebensziel wählen musste, das unzerstörbar, unbesiegbar und ewig sein würde. Auch hier brennen in Takashis Herz wieder die existenziellen Fragen, die Sehnsucht nach Bedeutung und nach etwas Unvergänglichem. Die Universität bietet Takashi eine Assistenzarztstelle in der Radiologie an. Sein Professor Suetsugu verheißt ihm, dass er bahnbrechende Entdeckungen machen werde. Doch müsse er sich dem Risiko stellen, frühzeitig an Strahlenschäden zu leiden und zu sterben. Mangels Alternative akzeptiert Takashi die Stelle und schnell ist er fasziniert von der Röntgenforschung. An Heiligabend 1932 wird Takashi von Vater Moriyama zum Weihnachtsessen der Familie eingeladen. Dort lernt er erstmals die Tochter Midori kennen. Sie arbeitet als Lehrerin in einer anderen Stadt. Takashi ist sofort fasziniert von ihr. Vater Moriyama erzählt beim Essen vom Christentum und lädt Takashi zur Mitternachtsmesse ein. Takashi lehnt verblüfft ab mit der Begründung: Ich bin doch gar kein Christ. Vater Moriyama antwortet ihm: Auch die Hirten und die heiligen drei Könige waren keine Christen. Doch als sie sahen, konnten sie glauben. Das ist für Takashi als Wissenschaftler sofort nachvollziehbar und so kommt er mit in die Kathedrale. Zu seiner eigenen Überraschung ist er sehr berührt und schreibt später: In der Kirche ist der lebendige Leib des Allmächtigen. Ich hatte diese überwältigende Eingebung. Es waren etwa 5000 Menschen dort, in völliger Stille, und sie schienen so klein angesichts der Unermesslichkeit dieser Gegenwart. In diesem Moment verstand ich, dass das Ich in sich selbst nichts ist. Es ist nur in Gott. Nur in der direkten Beziehung zu Gott kann ich die Ewigkeit erlangen. In der folgenden Nacht erkrankt Midori an einer schweren Blinddarmentzündung. Takashi trägt sie bei starkem Schneefall auf seinem Rücken ins Krankenhaus und rettet ihr das Leben. Die beiden lernen sich mehr und mehr kennen. Midori hat mit ihrer Familie von Anfang an für Takashis Bekehrung gebetet. Immer mehr wird sie zu einer Begleitung auf dem Weg zu seiner Bestimmung. Für Takashi wäre es natürlich schön, nun sowohl seiner neuen Wahrnehmung der Gegenwart Gottes auf den Grund zu gehen, als auch die Beziehung mit Midori zu leben. Aber es kommt erneut anders. Keine 4 Wochen später wird Takashi in die Mandschurei eingezogen, wo Japan gegen China Krieg führt. Er zweifelt am Sinn seines Einsatzes. Wird sein Leben hier nicht einfach vergeudet? Midoris Reaktion entspringt ihrem christlichen Glauben. Sie verspricht Takashi, jeden Tag für ihn zu beten und bittet die Mutter Gottes, Takashi die Liebe zu schenken, die seine verstorbene Mutter ihm nicht mehr geben kann. Sie ist sich bewusst, dass Takashi vor allem der Begegnung mit Gott bedarf. Darum sendet sie ihm mit ihren Briefen auch einen Katechismus ins Feldlager. Takashi lernt so den katholischen Glauben tiefer kennen und staunt. Wie ist es möglich, dass in den einfachen Sätzen des Katechismus die Antworten auf die Fragen seines ganzen Lebens stecken? Nach einem Jahr kommt Takashi erschüttert von der Brutalität des Krieges zurück. Er begrüßt zunächst Midori und trifft dann in der Kirche den Priester, der die Weihnachtsmesse zelebriert hatte. Er schüttet ihm sein Herz aus. Takashi ist klar, dass er bisher ganz anders gelebt hat, als es im Katechismus vorgeschlagen wird. Der Priester nimmt ihn herzlich auf und vermittelt Takashi einen Lehrer für den Katechismusunterricht. Er geht nun regelmäßig in den Gottesdienst und nimmt seine radiologische Forschung wieder auf. Nach wenigen Monaten lässt sich Takashi taufen. Er nimmt den Namen Paul an, nach dem Märtyrer Paul Miki. Über das Sakrament sagt er, dass er das Gefühl hatte, als würde jede Zelle seines Körpers erneuert. Der Heilige Geist hatte seine Seele wiederhergestellt. Hatte er als junger Student noch in Frage gestellt, ob es überhaupt eine Seele gibt, so sagt er jetzt, dass es die Seele gibt, und zwar in ihm. Seine Seele ist wiederhergestellt durch die Taufe. Takashi möchte Midori heiraten und spricht mit ihr über sein frühes Erkrankungs- und Sterberisiko. Midori antwortet ihm mit einem Zitat aus dem Buch Ruth: Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du lebst, werde ich leben. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott mein Gott. Wo immer du stirbst, werde ich sterben und begraben werden. Midori schaut also auf die Ehe als Berufungsweg, als Antwort der Eheleute auf den Ruf Gottes an sie, sich gegenseitig auf ihre jeweilige Bestimmung hin zu begleiten. Tafel 4. Die Ehe von Takashi und Midori ist glücklich, doch nicht frei von großen Herausforderungen. Ihnen werden 4 Kinder geschenkt, von denen 2 früh sterben. Takashi verdient wenig. Midori bessert das Einkommen auf, indem sie schneidert, den großen Garten versorgt und den Frauen von Urakami Hauswirtschaftsunterricht gibt. Sie wird zur Präsidentin der Nachbarschaftsvereinigung gewählt und ist damit eine wesentliche Bezugsperson in ihrem Umfeld. Für Takashi ist vorbildlich, wie Midori ihr Leben aus dem Glauben heraus lebt und sagt, sie hat alles geschafft, ohne jemals wütend zu werden oder sich zu beschweren. Einen Wendepunkt nennt Takashi 1935 die Erfahrung, dass er aufgrund einer schweren allergischen Reaktion auf ein Arzneimittel beinahe stirbt. Er lernt erneut, dass er jeden Augenblick so leben muss, als wäre es sein letzter, in dem Bewusstsein, das Notwendige ist genug. 1937 wird Takashi erneut nach China eingezogen. Er lebt diese Zeit aber jetzt, nach der Begegnung mit Christus in der Taufe, in anderer Weise. Seine Stütze ist das Rosenkranzgebet. Er öffnet sein Feldlazarett für japanische ebenso wie für chinesische Soldaten. Auffallend sind die Zärtlichkeit, mit der er an jeden Verwundeten denkt, und seine Fähigkeit, jeden Schimmer von Menschlichkeit in diesem grausamen Kontext wahrzunehmen. Einmal bringt einer seiner Wachleute ihm eine große Zitrusfrucht, eine Pomelo. Takashi bietet einem chinesischen gefangenen Soldaten die Hälfte davon an. Dieser nimmt sie erfreut und genießt den frischen Geschmack. Takashi schreibt darüber: Warum haben noch vor kurzem dieser junge Mann und ich gekämpft, um uns gegenseitig zu töten? Was sollte ich an diesem Unbekannten hassen? Und jetzt sind wir hier und teilen eine Pomelo. Der Soldat erhob seinen Blick und lächelte. Takashi hatte niemals in seinem Leben ein Lächeln so voller Liebe gesehen. Immer mehr empfindet er den Wert der Selbsthingabe. Ich fragte mich, wofür es sich lohnte, mein Leben zu geben, und ich erkannte, dass es gut war, sein Leben für einen kleinen Freund, einen dieser armen, verwundeten Soldaten zu geben. 1940 kehrt er nach 3 Kriegsjahren zurück. Er setzt die radiologische Forschung fort. Nach wenigen Jahren bemerkt er, dass es ihm körperlich immer schlechter geht. Im Juni 1945 wird bei ihm eine chronisch-myeloische Leukämie diagnostiziert, mit einer Lebenserwartung von höchstens 3 Jahren. Auf dem Hügel der 26 Märtyrer, wo sein Taufpatron Paul Miki gekreuzigt wurde, bittet Takashi diesen um die Kraft, Midori die Diagnose mitteilen zu können. Wieder reagiert Midori in überraschender und schöner Weise. Zwar ist auch sie voller Schmerz, doch sogleich betet sie am ganzen Körper zitternd vor dem Kreuz, das ihre Familie durch all die Jahrhunderte der Verfolgung bewahrt hat. Dann sagt sie zu Takashi: Ob wir leben oder sterben, immer ist es zur Ehre Gottes. Ihr Blick bleibt also auch in diesem schmerzhaften Moment auf den Berufungsweg gerichtet. Takashi ist ermutigt. Natürlich glauben beide, dass Midori Takashi überleben und auf den Tod hin begleiten wird. Doch erneut kommt es anders. Tafel 5. Weniger als 2 Monate später werden die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Die Zerstörungen sind schrecklich. Alles ist vom Sturm hinweggefegt oder in den Feuersbrünsten verbrannt. Ziegelgebäude sind zu Ruinen zusammengestürzt, darunter auch die Kathedrale von Urakami. Menschen, die bei lebendigem Leib gehäutet wurden, schleppen sich zum Krankenhaus. 40.000 Einwohner sind auf der Stelle tot und in den folgenden Tagen sterben noch einmal so viele. Takashi und seine beiden Kinder haben überlebt. Die Kinder bei den Großeltern in einem Bergdorf, Takashi selbst bei der Arbeit in der Strahlenabteilung, die durch einen Stahlbetonmantel von der Umgebung abgeschirmt ist. Takashis rechte Schläfenarterie ist gerissen, aber es gelingt ihm, zusammen mit anderen Ärzten und Pflegepersonal einen Hilfstrupp zur Versorgung der Verletzten zusammenzustellen. Erst nach 3 Tagen kann Takashi an den Ort gehen, wo sein Haus gestanden hat. Er weiß, dass Midori nicht überlebt hat, sonst wäre sie längst zu ihm gekommen. Tatsächlich findet er fast nichts mehr und schreibt, nur Asche war geblieben. Sofort sah ich dort, wo vorher die Küche gewesen war, dieses kleine Häufchen Knochen, Stücke des Beckens und der Wirbelsäule, sonst nichts. Nur ihr Rosenkranz lag auf dem Boden. Das Feuer hatte alles zerstört, sogar die anderen Knochen. Takashi bringt sie zum Friedhof. Er ist schmerzerfüllt und völlig erschöpft. Doch bevor er zusammenbricht, schreit er, »O guter Jesus, erleuchte mit deinem Frieden das Geheimnis des Schmerzes.« Takashi braucht eine Antwort auf seine innere Not. Er will den Sinn dieses Schmerzes verstehen, um ihn ertragen zu können. Am nächsten Morgen sieht er den Morgenstern am Himmel, der im christlichen Verständnis Zeichen der Mutter Gottes ist. Außerdem vernimmt er die Worte Christi aus dem Lukasevangelium. »Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte werden bestehen.« Diese beiden Erfahrungen führen ihn zu der Gewissheit, dass es einen neuen Anfang innerhalb der Beziehung zu Christus und zur Gottesmutter geben wird, auch wenn er noch nicht weiß, wie das aussehen wird. Das nächste wichtige Ereignis geschieht am 15. August, dem Fest Maria Himmelfahrt. Über das Radio verkündet Kaiser Hirohito die bedingungslose Kapitulation Japans. Das ist zunächst ein Schock für Takashi. Aber nur einen Augenblick später wird ihm bewusst, dass die Kapitulation das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutet. Takashi versucht trotz seiner Schläfenverletzung weiter mit seinem Hilfstrupp medizinische Hilfe zu leisten. Aber er wird immer schwächer und schließlich bettlägerig. Als er bereits erste Anzeichen des Sterbens an sich wahrnimmt, ereignet sich eine medizinisch nicht erklärliche Heilung. Takashis Schwiegermutter bringt Weihwasser aus einer Luchtgrotte, die 2 Jahrzehnte zuvor von Pater Maximilian Kolbe in der Nähe von Nagasaki errichtet worden ist. Als das Wasser Takashi benetzt, hört er eine Stimme, die ihm sagt, dass er zu Pater Kolbe beten möge. Er tut es. Unter den Augen des erstaunten Chirurgen stoppt daraufhin die Blutung. Takashi geht es danach allmählich besser, sodass er wieder als Arzt arbeiten kann. Weil Takashi mit einer für viele ansteckenden großen Hoffnung lebt, wird er gebeten, im November 1945 vor den Ruinen der Kathedrale von Urakami in einem Gedenkgottesdienst für die Opfer zu sprechen. Er sagt, am 15. August begrüßte die ganze Welt den Tag des Friedens. An diesem Tag ist das große Fest Maria Himmelfahrt und unsere Kirche in Urakami ist ihr geweiht. Wir müssen uns fragen, ob dieses Zusammentreffen von Ereignissen reiner Zufall ist oder ob es ein geheimnisvolles Zeichen der Vorsehung Gottes gibt. Ich habe gehört, dass die Atombombe für eine andere Stadt bestimmt war. Die dichten Wolken machten dieses Ziel zu schwierig und die Piloten wählten als Ausweichort Nagasaki. Außerdem gab es ein technisches Problem, das dazu führte, dass die Bombe direkt über der Kathedrale explodierte. Wir wollen glauben, dass die Kirche in Urakami nicht als Opfer, sondern als reines Lamm auserwählt wurde, um auf dem Opferaltar geopfert und verbrannt zu werden, um alle Sünden zu sühnen, die die Menschheit im Zweiten Weltkrieg begangen hat. Die Ansprache löste zum Teil Empörung bei den Zuhörern aus. Wie war es möglich, dass Takashi in dieser Situation, die von so furchtbaren Qualen und von so Entsetzlichem gekennzeichnet ist, den Überlebenden vorschlägt, sie als ein von Gott gewolltes Opfer anzunehmen. Es waren ja Menschen, die ihre Freiheit dazu benutzt hatten, die Atombomben zu entwickeln und auf japanische Städte abzuwerfen. Tafel 6. Zunächst ist aus meiner persönlichen Sicht wesentlich, dass Takashi als Betroffener zu anderen Betroffenen gesprochen hat. Er hat selber seine Frau, Freunde und materiellen Besitz verloren. Er ist selber strahlenkrank. So teilt er das Leid seiner Zuhörer. Er beschreibt es so, was untergehen sollte, war untergegangen, was zum Sterben bestimmt war, war tot. Die Früchte all dessen, was ich im Laufe der Jahre aufgebaut hatte, waren nur noch ein Haufen Asche. Ein ganzes Leben für Asche. Ich konnte ein sinnloses Leben nicht ertragen. Ich musste das finden, was niemals stirbt. Das Leben, das Gott liebt und von Gott geliebt wird. Ich hatte alles verloren, aber ich trat in ein neues Leben ein, in die Suche nach dem, was ich niemals würde verlieren können. Diese Suche nach dem Unvergänglichen prägt auch Takashis Alltagsleben. Er kehrt als einer der ersten nach Urakami zurück und montiert ein behelfsmäßiges Dach über den Ruinen seines Hauses. In der Zuversicht eines neuen Anfangs lädt er die anderen Menschen dazu ein, es ihm gleich zu tun. Ein Beispiel ist Yamada, ein junger Mann, der bei seiner Rückkehr aus dem Krieg weder seine Frau noch seine Eltern und 5 Kinder wiederfindet. Takashi überzeugt ihn davon, in Urakami zu bleiben, indem er ihm sagt, dass man auf all diesen Schmerz nur schauen kann, wenn man sich an Gottes Vorsehung erinnert, die dem Bösen immer das Gute abzugewinnen vermag. Tatsächlich bleibt Yamada. Zusammen mit anderen Freunden findet er in den Trümmern der Kathedrale eine der beiden Glocken. Sie hängen sie an einem provisorischen Gerüst auf. An Heiligabend 1945 ertönt sie zum Angelus. Die Herzen der Menschen von Urakami sind ergriffen und blühen auf. Seit Juli 1946 ist Takashi durch die Leukämie ins Bett gefesselt und schreibt Bücher. Es sind wissenschaftliche Werke, autobiografische Schriften und belletristische Übersetzungen. Viele seiner Bücher werden Bestseller. Von den Einnahmen behält Takashi nur wenig für sich. Er investiert das Geld in Einrichtungen, die der gesamten Bevölkerung dienen, wie zum Beispiel das Krankenhaus, ein Waisenhaus, Schulen und eine kleine Holzkirche. Einmal erhält er einen Literaturpreis. Von diesem Geld lässt er 1000 Kirschbäume rund um die Ruine der Kathedrale pflanzen. Damit unterstreicht er, dass aus seiner Sicht die Menschen für den Wiederaufbau nicht nur das Nützliche brauchen, sondern auch die Schönheit. Als ein Verwandter Takashi anbietet, ihm eine größere Hütte zu bauen, bittet er ganz im Gegenteil um eine nur 4 Quadratmeter große Hütte. Damit erfüllt er die uralte buddhistische Tradition, die lehrt, das Herz wie eine leere Hütte zu gestalten, die nichts als das Wesentliche enthält. Das Wesentliche, das ist für Takashi eine Muttergottesstatue, ein Kruzifix, eine Lampe, ein Bücherregal, sonst nichts. Er nennt diese Hütte Nyokodo, das heißt der Ort der Liebe zu sich selbst. Es ist eine Erinnerung an das Gebot aus dem Evangelium, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier will er in materieller und geistiger Armut den Weg zur Entdeckung des wahren Reichtums gehen, der das Herz von allen Verkrustungen befreien kann. Er schreibt, all das Elend und das Leid, es ist, als hätten sie Rost auf unserem Leben abgelagert. Wir müssen uns daran machen, diesen Rost sehr gründlich abzukratzen. Hier führe ich mein Leben der Erlösung. Tafel 7. Dieser Weg erfordert vor allem eine persönliche Arbeit. Von heute an müssen wir eine aufrichtige Selbstbetrachtung anstellen und ein neues Opfer darbringen, das Opfer der Veränderung unserer selbst, jeder für sich. Wir müssen eine wahre Bewegung für den Frieden beginnen, in Gerechtigkeit, Geduld und Liebe, in Demut und mit Entschlossenheit. Takashi vertraut dabei auf Gottes Hilfe. Es ist sehr schwierig, die Tugend der edlen Armut auszuüben, wenn man in der säkularen Welt lebt. Aber wenn man deine Hilfe anruft, dann würde es vielleicht möglich sein. Und dann ist die Frucht dieser Arbeit ein kindliches Herz. Von seinem Bett aus sieht Takashi nur einen kleinen Bruchteil der Welt, aber jede Einzelheit spricht zu ihm von der liebenden Gegenwart Gottes. Das Erste, woran ich jeden Morgen gleich nach dem Aufwachen denke, ist, dass ich glücklich bin. Es ist eine Errungenschaft der letzten Zeit, dass ich jeden Morgen in meinem Bett von dieser Erwartung der Freude auf den bevorstehenden Tag überrascht bin. Ich ertappe mich dabei, dass ich das Herz eines Kindes habe. Vom Foto schaut uns Takashi froh an. Sein strahlendes Gesicht lässt auf eine große innere Freude schließen. Er ist bettlägerig, er trägt schwerste Schmerzen und weiß, dass er bald seine Kinder als Waisen zurücklassen wird. Was in seinem Inneren ermöglicht ihm diesen frohen Blick? Takashi selbst spricht es aus. Ich bin mit Gott in der gespenstischen Einöde von Urakami gewandert und habe endlich die Tiefe seiner Freundschaft verstanden. Hier liegt meines Erachtens ein Schlüssel für das Verständnis seiner Rede in der Kathedrale. Takashi empfindet eine so große Nähe zu Gott, wie sie nur wenigen Menschen geschenkt ist. Er wird auch als Mystiker bezeichnet, denn er ist auf geheimnisvolle Weise Gott in besonderer Weise nahe. Er gilt als Mystiker des Friedens für unsere Zeit. Die abgebildete Kalligraphie bedeutet, Es möge Friede sein. Diese Kalligrafie hat er mehr als 1000 Mal gezeichnet und an seine Besucher verschenkt. Für Takashi ist auch der Friede nur auf einem mühsamen persönlichen Weg zu erreichen, denn nur wer den Frieden im Herzen trage, könne darüber sprechen. Und er lädt die Menschen ein: Wir sollten unser Leben in Poesie verwandeln. Wir sollten den aufmerksamen und bewundernden Blick des Dichters unter die Oberfläche dringen lassen und die in allem verborgene Schönheit erkennen, die unserem Tun und Denken Gestalt gibt. Ich habe endlich diesen neuen Horizont erreicht. Das Leben eines neuen Tages erwartet mich, die wahre Freude in diesem 2 Meter breiten Bett, aus dem ich nicht einmal mehr aufstehen kann. Um an dieser Freude und Zuversicht teilzuhaben, kommen täglich Menschen aus aller Welt zu ihm. Auch berühmte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die amerikanische Schriftstellerin Helen Keller, persönliche Gesandte des Papstes oder Kaiser Hirohito. Bewegend ist der Besuch des russischen Geigers Alexander Mogilewski. Takashi lädt zu dessen Konzert besonders die Schüler des Blindeninstituts ein. Denn so können sie, die mit ihren Augen Schönheit nicht mehr wahrnehmen können, durch ihr Gehör an der Schönheit der Musik teilhaben, die Mogilewski ihnen vermittelt. Für Mogilewski war dieses Konzert das bewegendste seiner ganzen Laufbahn. Takashi schaut auf den Tod mit der Gewissheit, dass er weiß, wie gut und schön Gott ist und wie zärtlich er sich um mich kümmert. Er hat ein Leben in Fülle gelebt, sowohl seine Berufung als Arzt wie auch als Vater. Als er eines Nachts seine neben ihm schlafenden Kinder betrachtet, schreibt er für sie auf: Arm im Geiste und reinen Herzens zu sein, bringt euch vielleicht nicht viel Geld ein, aber dafür etwas viel Wertvolleres, den Frieden im Herzen. Tafel 8. Ab 1950 schreitet Takashis Krankheit sehr schnell voran. In der Tradition der Samurai schreibt er als Abschiedslied: Leb wohl, mein Körper, ich muss nun über deine Grenzen hinausgehen. Ich muss dich verlassen, so wie der Duft seine Rose verlassen muss. Wie sehr hat sich Takashis Auffassung vom Menschen gewandelt? Während er am Beginn seiner Studien überzeugt war, dass der Mensch nur aus seinem Körper bestehe, so sagt er hier, dass das Ich, das eigentliche Selbst des Menschen, diesen Körper verlassen muss, um zu Gott zu gelangen. Takashi stirbt am 1. Mai 1951. Zu seiner Beerdigung kommen 20.000 Menschen, also weit mehr, als es Christen in Urakami gibt. Am Ende läutet die Angelusglocke zusammen mit den Glocken der Kirchen und buddhistischen Tempel und die Sirenen der Fabriken. Die ganze Stadt grüßt diesen großen Zeugen des Lebens und der Hoffnung. Ihm ist der Mut zum Wiederaufbau zu verdanken. Takashis Grab trägt die Inschrift: Wir sind nutzlose Diener, wir haben nur getan, was wir mussten. Für Midoris Grab wählt er: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem Wort. Die Entstehungsgeschichte der Ausstellung begann mit der Nagai-Biografie Ein Lied für Nagasaki von Pater Paul Glynn. Einige italienische Ärzte haben es als so große Hilfe für ihre eigene Arbeit empfunden, dass sie die Ausstellung konzipiert und 2019 beim Meeting für Völkerfreundschaft in Rimini, Italien gezeigt haben. Es kamen 20.000 Besucher. Später war sie unter anderem in den USA, Frankreich und Spanien zu sehen. Die Initiatoren lernten den Erzbischof von Nagasaki kennen. Diese Begegnung führte dazu, dass einige der Kuratoren das Komitee Amici di Takashi und Midori Nagai gegründet haben, um schließlich an den Erzbischof von Nagasaki in der formal erforderlichen Weise die Bitte zu richten, 2 Seligsprechungsverfahren für Takashi und Midori zu eröffnen. Darüber muss nun in einem ersten Schritt die japanische Bischofskonferenz entscheiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.